Liebe in Aktion. Das bedeutet, Liebe ist mehr als ein Wort. Liebe, wie es in einem alten Lied heißt, sind Worte und Taten. Liebe nimmt sich dabei nicht so wichtig, will aber das Gegenüber ganz groß machen. Liebe hat einen langen Atem und ganz starke Schultern. In der Bibel wird es so formuliert, sie ist geduldig und erträgt alles. Liebe hat immer ein offenes Ohr und ein ganz großes offenes Herz. Deswegen will Liebe immer geben, anstatt selber zu nehmen. Ob wir es so machen, wie es vor vielen Jahren Marlene Dietrich gesungen hat, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt? Oder ist es unsere Realität, was die Gruppe Echt in unserer Zeit gedichtet hat, wie sie kontert? Denn du trägst keine Liebe in dir. Wenn wir den Begriff Liebe einmal googeln, im Internet ist das eine Suchmaschine, dann erhalten wir innerhalb von Sekunden 74 Millionen Einträge. Und die meisten dieser Einträge beziehen sich auf Sex und fast keiner auf Gott oder auf Jesus Christus, von dem es heißt, er ist Liebe. Also er hat nicht nur Liebe, sondern er ist in seinem ganzen Wesen Liebe. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, Jesus ist das Evangelium in einem Wort. Denn Jesus heißt auf Deutsch, Gott rettet, Gott befreit. Das Wort Gottes wird zur Aktion, zur Liebe in Aktion, kommt zu dir und zu mir und will uns befreien. Heraus aus einem System, heraus aus einem Denken, heraus aus einem Leben, das uns klein hält oder das andere klein hält. Was sagte Jesus von sich? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht, dass Gott der Vater Liebe ist. Wir können also anhand der Biografie von Jesus es ablesen, erkennen und wahrnehmen, wie Gott wirklich eins und eins ist. Und heute können wir durch den Heiligen Geist durch und durch erkennen und persönlich erleben, dass das nicht nur eine Sache der Geschichte ist, nicht nur ein Kulturerbe, sondern Realität, dass Gott durch und durch Liebe ist. Und dieser Jesus macht uns Mut, kommt und lernt von mir. Eine Sache will ich euch nur anvertrauen, damit fangt an, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, so wie ich euch liebe. Und eine Sache können wir feststellen, wenn wir seine Biografien lesen, dass er etwas nicht mag. Und das, was er nicht mag, ist, dass wir in einem System klein gehalten werden. Er mag es überhaupt nicht, wenn wir in so einer Art Hamsterrad uns befinden und permanent weiter laufen, laufen, laufen und das wiederholen, was unserem Leben überhaupt nicht gut tut. Gott, ich formuliere es jetzt noch ein bisschen deutlicher, hasst es, wenn wir in solchen selbst auferlegten Systemen weitermachen oder wenn wir uns von anderen in solch ein System stecken lassen. Da wird er zornig. Da wird die Liebe zornig und regt sich auf, weil er kennt das Ergebnis. Es tut unserem Leben überhaupt nicht gut. Deswegen liebt es Gott nicht, wenn wir in Unfreiheit leben. Das war niemals sein Plan. Das entspricht überhaupt nicht seiner lebensbejahenden Liebe. Gott will, dass es dir richtig gut gelingt, dein Leben. Er liebt es, wenn du bedeutend, wertvoll, geliebt und beachtenswert lebst. Und das Ganze bitteschön ohne Zwang. Aus einem freien Herzen raus, ich ergänze, aber bitte mit Sahne. Also Jesus liebt es, wenn du auf dich achtest. Er weiß aber, wie du auf der anderen Seite ständig in deiner Selbstachtung übertreibst. Das ist unser Leben, mein Leben. Und in diesem Leben sind sehr viele Begriffe, wie ihr es auf dieser Folie sehen könnt, Werte enthalten. Aber jeder Wert kann zu einem Unwert werden, durch Übertreibung. Ich bringe ein paar Beispiele. Nehmen wir, gucken wir gerade, Nahrung und Gesundheit. Du bestellst dir abends, weil das gerade im Angebot ist, eine Partypizza. Und nun wissen wir, es gibt mindestens 3 Stufen beim Essen, wo ich selber erleben kann, ob es mir gut tut oder nicht. Die erste Stufe ist, wenn ich diese große Partypizza vor mir habe, ich bin satt. Die zweite Stufe lautet, ich habe jetzt genug. Und die dritte Stufe heißt, mir wird schlecht. Ein jeder prüfe sich selber, wie oft wir in Stufe 3 landen. Das Buffet All You Can Eat ist die Verführung zu übertreiben. Und wir achten nicht auf unser Wohlsein. Das ist nur ein Beispiel. Wir können andere Begriffe rausnehmen. Nehmen wir Wohlstand. Ein guter Wert. Wir kaufen vielleicht ständig mehr ein, als wir brauchen oder als wir uns leisten können. Wir übertreiben. Andere wiederum gönnen sich überhaupt nichts, weil sie sagen, ich bin es nicht wert. Da gibt es Menschen, die geraten immer an falsche Freunde und an falsche Partner. Und die andere Seite wiederum verkümmert in der Einsamkeit, weil sie nur in ihrer Bude hocken. Andere lügen ständig. Sie übertreiben mit ihrem Reden, um selber dadurch größer, schöner oder irgendwie besser dazustehen. Die anderen schweigen ständig, weil sie möchten niemanden verletzen mit dem, was sie wahrnehmen und eigentlich in Worte kleiden sollten. Also wir wissen, dass alle diese Übertreibung, ich könnte jeden Wert herausnehmen, in der Übertreibung tut er uns einfach nicht gut. Weder unserem Körper, noch unserem Denken, noch unserer Seele. Aber wir tun es immer wieder und immer wieder, weil wir wie ein Hamster sind, das im Ratte läuft. Wir stecken also fest in einer Art von System, in einer Rolle, die wir entweder selber ständig wählen oder eben die andere von außen her uns überstülpen. Und heute ist die einfache Botschaft, komm doch mal da heraus. Komm doch mal da heraus aus diesem System, wenn es dich krank macht, wenn es dir nicht gut tut. Auch Gemeinde ist ein System. Die Folge ist, wenn wir in dem System bleiben, und jetzt lasse ich den Hamster aus dem Rad, die Folge ist, wenn wir heraustreten, fange ich an, in meiner Berufung zu leben. Dann lebe ich das, wozu Gott mich geschaffen hat. Und ich lebe es frei und ungeniert. Nicht immer einfach, nicht immer krampflos, aber immer besser. Weil Gott es besser mit mir meint und auch was Besseres aus mir macht. Verstehst du, worauf Jesus heute hinaus möchte? Er will uns befreien, weil er uns liebt. Und deswegen stellt er die Frage, die schon ein bisschen unangenehm ist: Ist dein gewähltes und gelebtes System vereinbar mit deinen Herzenswünschen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist: Und mit dem, was du lebst und in dem du lebst, ist es das, was Gott sich von Herzen wünscht? Also Jesus Christus hat etwas Besseres für uns und etwas Besseres mit uns vor. Er sieht uns immer vom Ziel her. Er sieht uns so, wie Gott uns sieht. Und genauso geht er auch mit uns um. Und hier bin ich in der Geschichte, die wir eben in der Ballade ansatzweise gehört haben. Bei dem Zachäus, diesem Zöllner, von dem uns in Lukas Kapitel 19 berichtet wird. Auf der einen Seite, und ich denke, er ist in einem System, das ist die Perspektive, der Blick, den wir jetzt mal, vielleicht auch auf einem Baum sitzend, mal einnehmen, einen Einblick nehmen. Also auf der einen Seite ist dieser Zöllner stinkreich, aber das System hat ihn dazu verurteilt, dass keiner ihn mochte. Und traurig ist, dass das System ausgerechnet von den Frommen kommt. Auf der einen Seite kann er sich alles leisten, aber er hat keine echten Freunde. Seine Sehnsucht danach, wertvoll und geliebt zu sein, um seiner selbst willen, konnte er weder mit seinem Beruf noch mit seinem Vermögen zufriedenstellen. Warum eigentlich nicht? Weil die anderen ebenfalls in ein System feststecken. Und das lautet, wir sind gut und gottesfürchtig, er, dann kommt der Finger, er ist schlecht und ein Schurke. Ihre äußere Wahrnehmung folgte direkt auf dem Fuße einer Bewertung, einer Einschachtelung und offenbart eine ganz traurige Realität. Sie, die Frommen, tragen keine Liebe in sich. Sie haben ein kaltes Herz und merken es nicht. Also, unter diesem Gesichtspunkt schauen wir jetzt einmal in diese Geschichte hinein. Zachäus, da sitzt er auf dem Baum. Wer einen Maulbeerfaumbaum kennt, ich habe ein Originalbild, das habe ich nicht mitgebracht, weiß, er ist wesentlich dichter. Er kann sich wirklich in den Baum verstecken, sodass man ihn kaum erkennt. Also trete einmal heraus aus deinem System und einfach aus dieser Perspektive, aus dieser Wahrheit heraus, weil Gott liebt dich, wenn du frei bist. Nun heißt es, und Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Das, was sich viele von uns wünschen. Scheine in die Kollekte, kein Problem, er war reich. Aber schauen wir uns einmal an, was wir durch diese kleine Eröffnung der Geschichte dort in der Stadt Jericho, was wir da ein bisschen ablesen können. Anhand dieser Landkarte können wir etwas ableiten, aber ich möchte ein paar Informationen geben, die nicht jeder Intus hat. Dieses ganze Land, was wir da sehen, ist von den Römern besetzt. Sie sind die Staatsmacht und sie fordern als Staatsmacht natürlich, dass für sich jetzt Gutes herausspringt. Und das ist ja neu modern. Sie versteuern alles, was es zu versteuern gibt. Und man kann keinen Protest anmelden. Die Entscheidungen werden von oben getroffen und jeder hat zu zahlen. Schauplatz des Geschehens ist Jericho. Ihr kennt diese Stadt, die so ein bisschen, da ist Jericho. Und jetzt seht ihr schon, wo der Weg nach Jerusalem hingeht. Sehr viele Menschen wollen nach Jerusalem, auch bis zur heutigen Zeit. Aber ihr seht, wer jetzt in Jericho ist, muss dort einkehren, um sich für den Rest der Reise Proviant zu kaufen. Denn sobald er Jericho verlässt, geht es durchs Gebirge und da ist nichts mehr zu kaufen. Also nutzen die Römer das gut aus. Alles, was es irgendwie zu verzollen gibt, auf Waren, auf Marktstände, Grenzübergänge, werden Zölle erhoben. Die Besatzer kassieren aber nicht selber ab, weil das ein unangenehmes Geschäft ist. Sie sind listig, sie lassen es von Einheimischen machen. Juden, die das Recht dazu von den Römern gekauft haben, also konnten auch nur Reiche machen, sich das zu kaufen. Also die Römer verdienen schon doppelt. Sie lassen sich das erst kaufen und dann kriegen sie noch alle Abgaben. Diese Zöllner aber, sie leben selbst auch gut davon. Von ihren eigenen Landsleuten werden sie dafür natürlich verachtet. Diese unterstützen ja jetzt die Feinde, um sich selber zu bereichern. Und zudem verlangen sie in der Tat immer mehr, als eigentlich erwartet wird. So betrügen sie ihre Volksgenossen, um die eigene Gewinnspanne zu vergrößern. Dass das jeder andere Jude mit seinen Produkten, mit seiner Ernte, mit seinem Handwerk auch macht, spielt hier keine Rolle. Die Zöllner sind es, die Bösen sind. Und nun lesen wir, dass gerade dieser Zachäus eben solch ein Zöllner ist. Und er ist sogar ein Oberzöllner. Sein Name verrät etwas. Nach meinem Dafürhalten etwas von dem, was seine Lebensberufung ist. Denn Zachäus heißt nichts anderes wie gerecht sein. Nur zeigt sich in der Realität, dass er diesem Namen nicht gerecht wird. Er ist reich und hat Karriere gemacht, ein Oberzöllner, also der Boss aller Zöllner, aber dieser Reichtum und diese Stellung basiert auf seiner gelebten Ungerechtigkeit. Zachäus steckt also nach meinem Dafürhalten einem dreifachen System fest. Das erste, der Deal mit den Römern, aus der Nummer kommt er halt nicht raus. Das zweite ist, dass er reich ist und reich zieht immer Neider, Hasser und Wut auf sich. Und das dritte ist, dass sein Name sich als Lüge erweist. Er ist nicht der Gerechte, alles basiert auf Ungerechtigkeit. Mit dieser Perspektive lesen wir die Geschichte einmal weiter. Da heißt es, und er, also Zachäus, suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe. Denn er sollte dort durchkommen. Jetzt erfahren wir durch den Evangelisten Lukas noch ein paar weitere Details, zwei an der Zahl. Das erste ist, er war ein kleiner Mann. Das heißt so ein 3 Käse hoch. Ein Zwerg. Ein Kleinwüchsiger. Und da brauchen wir nicht viel Fantasie, wie es ihm als Kind damit ergangen ist. Wenn alle anderen pubertierenden Jungs in die Länge schossen und er bleibt klein. Er ist die Lachnummer in der Schule. Da sind auf einmal Kinder unbarmherzig, wie geht nicht mehr. Und als Erwachsener ist er in zweifacher Weise isoliert. Er ist Zöllner und Zwerg. 2x Z, die gegen ihn sprechen. Kaum einer wollte etwas mit ihm zu tun haben. Und es stand fest, Gott auch nicht. Das war allen klar. Und ich fragte mich in der Vorbereitung, war sein Geld, sein Reichtum der Lebenstraum? War das seine Berufung, wozu er auf dieser Welt überhaupt lebt? Aber dann habe ich mir noch eine Frage gestellt. Hatte er denn überhaupt eine Wahl, eine andere Wahl als zu überleben, wenn ihn keiner mochte und er abgestempelt war? Und nun heißt es, dass er anfängt, Jesus zu suchen. Irgendwie hat er schon etwas von Jesus gehört. Der soll in seinem Team einen Zöllner haben mit Namen Matthäus. Er scheint auch keine Berührungsängste zu haben, wenn es um Prostituierte geht. Aber stimmt das wirklich, was ich höre? Es wird ja immer so viel übertrieben. Er sucht, Jesus zu sehen. Er möchte es hören, irgendwie wahrnehmen, stimmt das, was ich über diesen Menschen gehört habe. Suchen ist eines der Lieblingswörter des Evangelisten Lukas. Es taucht immer wieder auf. Und er drückt damit etwas aus, hier sind Menschen, die bereit sind, aus ihrem System herauszugehen, was andere von ihnen erwarten. Das ist zunächst einmal Jesus Christus selber, der Messias. Von ihm heißt es, oder er sagt es selber, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das hat man vom Messias nicht erwartet. Dann Gott, der Vater, den Jesus Christus vorstellt. Er ist der, der sucht. Er geht dem einen Schaf hinterher und kann 99 Gerechte stehen lassen. Er ist der, der 2 Söhne, die unterschiedlicher nicht sein können. Er sucht sie, dass sie wirklich zu Hause sind und in der Freiheit leben, die ihnen zusteht. Und dann gibt es die Menschen, die anfangen, Jesus zu suchen und dafür bereit sind, aus ihrem System auszusteigen, so wie ein Zachäus an dieser Stelle. Er scheint in Jesus vielleicht eine neue Hoffnung zu finden, eine Berührung der Ewigkeit am Ewigkeitssonntag, damit er endlich im Herzen frei wird von dem, was ihn dort klein hält. Aber er hat Pech. Keiner lässt ihn durch. Keiner lässt ihn ran an Jesus. Soll er doch sehen, wo er bleibt. Aber Zachäus gibt nicht so schnell auf. Kein Wunder. Man kann nicht Oberzöllner werden, wenn man nicht zielorientiert lebt. Und wenn dieser Jesus durch seine Heimatstadt Jericho reist, dann sollen die mal sehen, ich kriege das schon hin, dass ich diesen Jesus sehe. Gesagt, getan, gehandelt. Er weiß, was er will, lebt entsprechend und so sichert er sich einen sehr guten Platz, steigt auf diesen Baum, der am Wegesrand ist, wo Jesus natürlich vorbeigehen wird, weil er natürlich, das weiß er, nach Jerusalem will. Die Strecke ist bekannt. Jetzt sitzt er da auf dem Baum, hat einen Überblick, ist reserviert, ist in der Distanz und kann alles gut bewerten. Er kann alles sehen, ohne sich von anderen schubsen lassen zu müssen. Lesen wir weiter. Und als Jesus an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und Zachäus stieg eilends herab und nahm ihn mit Freuden auf. Also Jesus nimmt tatsächlich diesen Weg, er kommt an dem Baum vorbei, auf dem Zachäus sitzt. Und nun nimmt die Geschichte eine überraschende Wendung. Damit konnte keiner rechnen. Anstatt vorbeizugehen, bleibt Jesus stehen und schaut direkt zu Zachäus hinauf. Ja, mehr noch, Jesus richtet sein Wort direkt an ihn da oben im Baum und nennt ihn beim Namen. Zachäus, komm runter. Ganz schnell. Ich möchte heute Gast bei dir sein. Lauf nach Hause und bereite ein Fest vor. Denn ich muss wahrscheinlich unterwegs noch ein paar Leute heilen oder noch ein Quetschchen halten. Und Zachäus traut seinen Ohren nicht. Woher weiß er seinen Namen? Und wenn dieser Name ihm gesteckt worden ist, dann weiß er auch, welchen Beruf er hat. Dann kennt er seine Geschichte. Und wieso will er dann bei mir Gast sein? Kein frommer Jude kommt bei mir ins Haus. Dieser berühmte Jesus, der Jude ist, will zu mir? An meinem Tisch sitzen? Bei mir zu Hause? Er meint mich? Das ist Liebe in Aktion. Er sprengt alles Denken, alle Systeme und nimmt dafür in Kauf, dass die anderen ihre Mäuler über ihn zerreißen. Er ist ein Säufer und ein Freund der Sünder. Aber darauf achtet Jesus nicht, weil in diesem Moment diese eine Person, dieser Matthäus, Zachäus, wichtig ist und er will ihn in seine Lebensberufung bringen. Deswegen lässt er sie einladen. Ist auch schön, oder? Sich einladen zu lassen. Komm, heute gehe ich zu dir, wir machen ein Fest. Nun sitzt er dort in diesem Haus und unterhält sich mit dem Zachäus. Als ob das das Normalste der Welt ist. Und sie lachen miteinander. Und erzählt ihm die Geschichten, die er seinen Jüngern auch erzählt hat. Wie Gott wirklich ist. Über die Gerechtigkeit von dem Licht der Welt. Und auf einmal geht dem Zachäus ein Licht auf. Denn er fragt sich ernsthaft, warum dieser Mensch ihn so freundlich, ihn als Menschen behandelt. Und mit dieser Wertschätzung entgegenkommt. Obwohl doch alle anderen ihn verachten. Und dann hört er es. Ich glaube, er hat es gehört. Er spricht mich mit meinem Namen an, Zachäus, der Gerechte. Ein Name, der gar nicht zu ihm, dem Träger, passt. Aber Jesus schaut ihm ins Herz und spricht es ihm hinein. Jawohl, du bist der Gerechte. Das ist deine Lebensberufung. Das ist dein Menschsein, so wie Gott dich sieht und wie er dich haben will. Jesus erinnert ihn daran, wohin er gehört. Nicht auf einem Baum, sondern mitten in die Gemeinschaft, einen Platz unter den Menschen, einen Platz bei Gott. Er spricht ihn als Abrahams Sohn an. Er gehört dazu. Ich kann mir gut vorstellen, wie leicht es dem Zachäus im Herzen wurde. Und wenn es dir so leicht im Herzen wird, weil auf einmal die Liebe Gottes da hineingepflanzt wird, dann ist es auch leichter, aus einem System herauszutreten. Wenn der Himmel in dein Herz erfüllt, wenn die Liebe Gottes dort da ist, dann ist es leicht auszusteigen und das Gerede abzuschütteln. Das ist eine andere Perspektive für den Ewigkeitssonntag, dass der Himmel zu dir kommt. Lebe das, was Gott in dir sieht. Aber da gibt es immer einen Gegenspieler. Einer, der etwas gewaltig dagegen hat, wenn du anfängst, in dieser Berufung zu leben, die Gott für dich vorgesehen hat. Er ist ein Identitätsdieb. Er bezeichnet dich sehr gerne als Sünder und nagelt dich darauf feste. Aber Jesus Christus sagt dir, wenn du an mich glaubst, bist du ein Gerechter. Er nagelt dich fest auf dein Versagen, aber Jesus Christus sagt, du bist ein Überwinder. Er liebt es, dass du schwach bist, aber Jesus Christus macht dich stark. Er freut sich darüber, wenn deine Zweifel in Misstrauen landen. Aber Jesus Christus sagt dir, du bist doch treu. Er liebt es, wenn du unbedeutend bist und dich auch so betitelst. Aber Jesus sagt, du bist extrem wertvoll, du bist das Kostbarste und das Beste, was mir je passiert ist. Der Teufel, das ist sein Name, er verurteilt dich zur Einsamkeit, aber Jesus Christus stiftet Gemeinschaft. Der Teufel motiviert uns permanent dazu, das Falsche immer öfters zu tun und aus unseren guten Werten Unwerte zu machen, durch Übertreibung. Aber Jesus Christus liebt es, dich zu befreien und ihn mit seiner Liebe zu erfüllen. Ich möchte das konkretisieren. Ich habe das so für mich hier formuliert: Sprich das aus, was ein Mensch braucht, und binde ihn nicht an das, was er tut. Sprich über dem anderen aus, was Jesus in ihm sieht. Da sagt jemand: Jörg, das ist mein Name, du lebst ja selber nicht, was du predigst. Und ich sage, das habe ich doch noch nie behauptet. Ganz im Gegenteil. Ich lebe wie du aus der Gnade Gottes und ich bin bereit, von Jesus Christus zu lernen. Und deshalb predige ich mir zuallererst. Ich möchte es lernen, zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Aber auch ich stecke in Systemen feste und nicht immer gelingt es mir. Aber eins sage ich dir, dafür brauche ich dich, damit es mir gelingt. Ich will mehr der sein, wie Gott mich sieht. Da antwortet der andere: Wie bitte? Das ist sicher wieder nur so ein frommer Trick von dir. Ich sage: Nein, ich brauche wirklich dich. Sprich über mein Leben das aus, wie Gott mich sieht. Sage es mir, was meine Berufung ist. Ich brauche das. Ich muss es hören, damit es in mein Herz verankert wird. Denn es wird mir so schnell geraubt, so schnell geklaut. Ich brauche es, dass ich gestärkt werde. Ich brauche die Freiheit, in der Identität zu leben, die Gott über mich sieht. Und deswegen brauche ich dich, dass du es mir sagst. Denn in meinem System sehe ich das zu wenig. Ich brauche jemanden, der von außen drauf schaut und es mir sagt: Es stimmt, Jörg, das ist deine Berufung. So wie Jesus es mit Zachäus gemacht hat. Das war und ist Liebe in Aktion. Jesus durchbricht die Isolation des Zachäus und schenkt ihm zusätzlich als sein Gast die Gegenwart Gottes. Ewigkeitssonntag im Alltag. Bisher lebte Jesus Zachäus gegenüber den Mitmenschen und Gott selber mit Entfremdung. Und diese Entfremdung, er ist ein Sünder, ist selbst verschuldet. Dafür ist er allein verantwortlich. Oder doch nicht? Auch die anderen, die ihn in dieses System gepackt haben? Natürlich könnte ein Zachäus immer sagen: Die anderen, bitte ändert ihr euch, dann komme ich auch in meine Berufung. Aber hier erlebt er eine umgekehrte Vorgehensweise. Jesus kommt hinein und setzt ihn frei. Zachäus, du du bist gerecht. Du bist ein Reiner in den Augen Gottes. Du bist ein Sohn Abrahams. Und ich bin für deine Reinheit, deine Gerechtigkeit verantwortlich. Und irgendwie hat Zachäus das gemerkt. Denn wie anders könnte es zu verstehen sein, dass er jetzt in seine Berufung reinkommt und mit seinem Reichtum Gerechtigkeit schafft. In einem Maße, dass wir uns darüber ärgern. Und sagen, wie soll denn das möglich sein? Er zahlt nicht nur die Schulden zurück, sondern um ein Vielfaches zahlt er zurück. Er fängt an, die Menschen zu segnen, denen er Ungerechtigkeit getan hat. Er wird entzündet von der Liebe Gottes und setzt jetzt andere, denen es bei weitem nicht so gut geht, frei, sodass sie auch eine Chance haben, das zu leben, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat. Lieben wie Jesus meint also heute für uns, für die vorliegende Woche, den anderen in seine Berufung zu bringen, weil er das selber nicht kann. Ihm dabei helfen, frei zu werden, leicht mit Liebe im Herzen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es wird schwer bleiben. Es wird sogar unmöglich bleiben, wenn du es nur aus eigener Kraft machst. Das ist meine Beobachtung und deswegen Überzeugung. Deswegen brauchen wir neu die Erfüllung mit dem Geist Gottes, weil er die Liebe Gottes im Herzen freisetzt. Wir brauchen einander, dass wir nicht sagen, was du denkst und was du nicht kannst. Das hören wir genug. Wir brauchen einander das. Ich sehe etwas in deinem Leben, was Gott hineingelegt hat. Und sei mutig und lebe es. Amen.